Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Verstehen, nicht verurteilen. Wie die Enquete-Kommission des Bundestages die Corona-Pandemie aufarbeitet. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz im Gespräch mit Franziska Hoppermann, der Vorsitzenden der Enquete-Kommission, über Lehren aus der Pandemie, fehlende Krisenübungen, die Generation Corona und die Resilienz unserer Gesellschaft.
Franziska Hoppermann ist seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages für den Hamburger Wahlkreis Wandsbek. Die Diplomkauffrau ist Obfrau der CDU-CSU-Fraktion im Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung sowie Bundesschatzmeisterin der CDU. Im September 2025 wählte die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie sie einstimmig zu ihrer Vorsitzenden.
Die Enquete-Kommission Aufarbeitung der Corona-Pandemie und Lehren für zukünftige pandemische Ereignisse hat sich im September 2025 konstituiert. 14 Abgeordnete und 14 externe Sachverständige untersuchen, wie die Entscheidungen der Pandemiejahre zustande kamen, was sich bewährt hat und wo Deutschland für künftige Gesundheitskrisen besser aufgestellt sein muss. Der Abschlussbericht soll bis zum Sommer 2027 vorliegen.
Schönen guten Tag, Frau Hoppermann. Ich freue mich, dass Sie Zeit für einen Einblick-Podcast finden.
Vielen Dank für die Einladung. Bin total gerne da.
Frau Hoppermann, die Enquete-Kommission zur Aufarbeitung der Corona-Pandemie arbeitet inzwischen seit vielen Monaten. Sie hatten mehrere Anhörungen, 100 Stunden haben Sie mit Sachverständigen verbracht. Und wenn Sie jetzt heute zurückblicken und das Ganze in einem Satz zusammenfassen müssten, was Sie für uns bisher gelernt, was wir vorher noch nicht wussten.
Oh, das ist aber eine große Frage. Also wir sind ja noch nicht, bei weitem nicht am Ende der Beratung dazu angekommen. Also, und die Enquete-Kommission hat sowohl den Auftrag zu gucken, was ist nicht so gut gelaufen und was ist gut gelaufen, aber vor allem auch nach vorne zu gucken, wie müssen wir uns besser vorbereiten, was müssen wir anders machen, wenn es eine vergleichsweise große oder bundesländerübergreifende Krise oder Pandemie wieder gibt. Ich kann auch jetzt der Enquete-Kommission und ihrem Abschlussbericht nicht vorausgreifen, aber ich für mich persönlich kann sagen, dass wir gerade im Zusammenspiel der Institutionen und der Entscheider auf unterschiedlichen Ebenen, Bund, Länder, in den Behörden, weil das ist der Teil, den wir uns hauptsächlich bisher angeguckt haben. Wir werden uns nächste Sitzungswoche mit dem Thema Wirtschaftshilfen das erste Mal beschäftigen. Und bisher war ganz viel das Thema staatliches Handeln die Frage und gesundheitliche Auswirkungen. Ich kann sagen, für mich persönlich, meine Lessons learned ist vor allem, wir haben eine solche Krisensituation nie geübt und waren deshalb auch nicht wirklich darauf vorbereitet. Und jeder macht einen Erste-Hilfe-Kurs, bevor er Auto fahren darf. Nicht in der Erwartung, dass er das anwenden muss, aber dass er vorbereitet wäre, wenn er in einen solchen Fall käme. Wir kennen alle Brandschutzübungen, die man auch in der Schule macht, die man in jedem Bürogebäude macht. Einfach für den Fall, was passiert, wenn. Und für eine Pandemie haben wir diese Krisenmechanismen nie geübt. Die lagen 15 Jahre in der Schublade oder so, aber sie sind nie sozusagen praxisgecheckt worden. Und ich glaube, dass wir das machen müssen. Und meine persönliche zweite Lessons learned, das ist, es gibt kein Bundeskatastrophenschutzgesetz oder Ähnliches, was diese Mechanismen regelt, wenn es mehrere Bundesländer betrifft, weil richtigerweise im Katastrophenfall die Kommunen zuständig sind. Aber in einem Fall nationaler Bedeutung müssen auch andere übergreifende Koordinierungsmechanismen und so weiter greifen. Die sind aber nicht geregelt, sondern waren jetzt sozusagen auf Goodwill, also im Infektionsschutzgesetz. Ja, aber für jetzt auch, aber für andere Katastrophen und so weiter nehmen wir die Ahrtalflut. Zum Beispiel nicht. Und es kann sein, dass wir da nachziehen müssen. Wir haben unterschiedliche Vorschläge dazu gehört. Und das ist für mich persönlich ein Punkt, über den ich intensiv nachdenke.
Danke. Sie haben Ihre Tätigkeit als Vorsitzende unter den Satz gestellt, wir wollen verstehen und nicht verurteilen, aber viele, gerade auch kritische Begleiter dieser Maßnahmen und dieser Pandemie, hätten eigentlich gerne ja am liebsten Urteile. Und wie gehen Sie damit um? Weil es werden ja auch durchaus von Menschen schmerzhafte Themen in Ihrer Ausschuss, in dieser Enquete-Kommission besprochen.
Ich halte das für existenziell wichtig, auch gerade für das Thema des gesellschaftlichen Zusammenhalts, weil Versöhnen, glaube ich, wichtig ist, um nach vorne positiv denken und sozusagen auch Handlungsempfehlungen geben zu können. Dazu gehört die Anerkennung, dass Corona eine Krise gewesen ist, ohne bisher nicht so dagewesenen Ausmaßes, sozusagen zumindest mal in der Neuzeit. Und die größte Krise, die wir im Land hatten seit dem Zweiten Weltkrieg. So, und wie gesagt, dass keine Standardübungen gewesen sind. Und deswegen gibt es, glaube ich, schon eine große Anerkennung für alle, die versucht haben, diese Krise zu meistern und Schaden von der Bevölkerung und der deutschen Wirtschaft und so weiter abzuwenden. Und das bedeutet auch, dass nur eine Verurteilung von falschen Entscheidungen zu kurz greift, also, sondern verstehen, wie ist es dazu zu den jeweiligen Entscheidungen gekommen, danach zu beurteilen, was davon war richtig, was davon war nach heutigem Kenntnisstand. Das muss man ja auch mal sagen, wir haben heute einen ganz anderen Kenntnisstand als in der jeweiligen Entscheidungssituation, denn irgendwie falsch. Und was bedeutet das? Wie müssen die Rahmenbedingungen sein, damit künftig bessere Entscheidungen getroffen werden können, wo notwendig? Deswegen halte ich diesen Blick nach vorne in die Zukunft für gerade auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt wichtig. Und parallel ist natürlich trotzdem genauso wichtig, auch Leid anzuerkennen. Also ich kann sagen, wenn Menschen in Einsamkeit gestorben sind, Menschen ihre Liebsten in Einsamkeit verloren haben und nicht dabei sein konnten, ist das ein unglaubliches Trauma, was ich in der Form nicht wiederholen darf.
Ein Bild gegossen durch Königin Elisabeth allein in der Kirche, wahlweise zum Ehre des Mannes quasi so.
Ja, absolut. Und ich glaube, jeder kennt auch solche Fälle aus dem eigenen persönlichen Umfeld. Und das zum Beispiel ist etwas, wo ich das Gefühl habe, wenn das zur Sprache kommen kann und bei uns auch Anerkennung findet, dass das auch einen Teil zumindest derer, die da unglaubliches Leid erfahren haben, auch ein Stück weit zumindest versöhnt, dass es zumindest eine Anerkennung gefunden hat und daraus auch gelernt werden muss für die Zukunft.
Es gab ja auch den Einsatz eines Untersuchungsausschusses. Viele fordern das. Sie haben ja in dem Ausschuss auch die große Fraktion derer, die mit den staatlichen Maßnahmen nicht so zufrieden waren, die ja auch dazu führten, dass die stellvertretende Vorsitzende nicht besetzt ist, diese Position. Das Format einer Enquete-Kommission hat ja ein anderes Setting. Was ist der Vorteil von einer Enquete verglichen mit einem Untersuchungsausschuss?
Knüpft ganz schön an die Frage von eben. Also ein Untersuchungsausschuss guckt nur zurück und bewertet Verhalten in eingeschränktem Untersuchungsgegenstand. Also das wäre dann auch nie die Corona-Pandemie im Ganzen, sondern eingegrenzter Untersuchungsgegenstand und untersucht Fehler von politischen Entscheidern oder von einzelnen Teilen in der Exekutive, also in der Verwaltung. Die Enquete-Kommission hat den Vorteil, nicht nur, dass sie auch dann im Gegensatz zum Untersuchungsausschuss zur Hälfte mit Externen besetzt ist, was übrigens möglich macht, unterschiedliche Perspektiven auch aus der Praxis mit einzubinden. Ich kann das vielleicht an der Stelle kurz mal einflechten, dass wir zum Beispiel für unsere Fraktion auch geschaut haben, die kommunale Ebene ist vertreten und hat Einblick. Wir haben eine Schulleiterin dabei, die Verantwortung getragen hat vor Ort während der Corona-Pandemie. Wir haben den Leiter Pneumologen, aber auch Lungenfacharzt, aber auch Leiter einer großen Intensivstation, der sozusagen medizinisch diese Krise gehandelt hat, dabei. Wir haben jemanden dabei von der Ministerien Gesundheitsverwaltung. Also, dass man auch wirklich unterschiedliche praktische Blickwinkel dabei hat, ist ein Untersuchungsausschuss, hat das nicht. Das hat nur die Enquete-Kommission. Aber vor allen Dingen ist eben der Untersuchungsgegenstand nach vorne. Was lernen wir für die Zukunft, für künftige Krisen? Aus meiner Sicht immanent wichtig. Und der große Unterschied zum Untersuchungsausschuss, der hat das nicht. Der guckt nur zurück.
Dann kommen wir doch mal in die Details. Also unlängst ging es im Ausschuss um die Eindämmungsstrategien, also die Lockdowns, die Maskenpflicht, die Kontaktbeschränkungen. Da gab es ja Sachen, dass man zu zweit im Park nur mit so und so viel Abstand sich treffen konnte. Das kann man sich heute im Rückblick vielleicht manchmal gar nicht mehr vorstellen, was damals in der Sorge aller Menschen und der Politik, also alle waren ja aufgewühlt 2000, als das losging. Das ist somit auch diese Eindämmungsstrategien, der Themenkomplex, der unsere Gesellschaft am meisten geprägt hat von der Corona-Pandemie. Und wie ist da so Ihr Eindruck? Was nehmen Sie aus dieser Anhörung mit?
Ob das am meisten geprägt hat, weiß ich nicht. Es war die Basis für staatliches Handeln in vielen Fällen. Ich glaube, dass die individuellen, zum Beispiel Erkrankungen, Verluste, auf welche Art und Weise persönlich, glaube ich, noch mehr geprägt haben, aber bei staatlich, das sozusagen als Grundlage für staatliches Handeln natürlich. Ja, also auch da wird deutlich, dass zum Beispiel, wir haben ja auch in dem Zusammenhang über die Rolle der Ministerpräsidentenkonferenz gesprochen, wo wurden eigentlich welche Absprachen auch der Synchronität getroffen? Und trotzdem ist von Widersprüchen ja nicht frei gewesen. Also ich wohne ja am Rand von Hamburg und Schleswig-Holstein. Wenn wir mit dem Fahrrad unterwegs gewesen sind, sind wir auch auf Polizeikontrollen getroffen. Also das ist ja nicht frei von Widersprüchen gewesen, ist ja klar. Und trotzdem gab es den Versuch, auch eine Abstimmung, die hat auch ansonsten, hat ja auch funktioniert, aber ist ein informelles Gremium. Also die Frage, plus die Frage, wer hat da wie beraten, das ist in dieser Anhörung auch ein großes Thema gewesen. Eine abschließende Bewertung kann ich dazu ehrlicherweise noch nicht vornehmen, aber auch da bei der Ministerpräsidentenkonferenz als eher informelles Gremium wurde schon deutlich, es braucht dazu eigentlich eine Normierung für diese Fälle, damit klar ist, wer tritt wann, unter wessen Beratung eigentlich irgendwie wie zusammen und wie entstehen Entscheidungen. Also ich glaube, da ging es auch viel um Transparenz und Kommunikation und Nachvollziehbarkeit. Ja, und für die nachgeordneten Einheiten, egal jetzt, was für eine, ob das jetzt eine Schule war oder die Polizei oder irgendwie einzelne Berufszweige, sozusagen die Geschwindigkeit von Eindämmungsverordnungen, die sich ja mehrmals die Woche mitunter geändert haben und immer sozusagen kurzfristig was anderes galt und das jeweils umzusetzen ins konkrete Handeln, war auch eine große Herausforderung und die auch natürlich sozusagen die Sprache, ja, also wer versteht das wie, gerade für vulnerable Gruppen schwierig, ja, also wer Einschränkungen welcher Art auch immer hat das sozusagen adäquat umzusetzen, war dann nochmal schwieriger. Also das sind aus meiner Sicht für mich, wie gesagt, wieder für mich persönlich die Lessons learned aus dieser Anhörung, die wir hatten.
Sie hatten schon den Punkt gemacht, Föderalismus, Sie kommen aus Hamburg, ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg, wir sind alle stolz auf unsere Bundesländer, egal wie groß oder klein die sind. Aber in so einer Pandemie, Sie hatten schon angerissen, stößt man schnell auch in die Problemfelder des Föderalismus. Könnte sich aus der Enquete für die Zukunft ergeben, dass man da nochmal andere, Sie hatten es bei der NPK angesprochen, dass man andere Settings irgendwie hat, dass man andere Verfahren hat, um quasi die 16 Länder schneller entscheidungsfähig zu bekommen?
Das kann sein, dass daraus eine Empfehlung wird, gerade für, wie gesagt, bundesländerübergreifende Krisenszenarien, dass einfach klarer ist, wie kann Hilfe aussehen. Im Ahrtal zum Beispiel gab es keine Möglichkeit, die Hilfsorganisation zentral anzufordern, egal für welchen Bereich, sondern es mussten jeweils die Bundesländer separat machen und damit war die Abstimmung sozusagen untereinander auch ein bisschen schwieriger. Um jetzt nicht immer nur bei Corona zu bleiben, aber nur um deutlich zu machen, es kann auch andere Krisenszenarien geben, die übergreifend sind, wo sich die Frage der Koordinierung und der Abstimmung und des Krisenstabs irgendwie stellen kann. Gleichwohl ist, glaube ich, aber auch richtig, dass nicht jede Maßnahme, die bei einem Ausbruchsgeschehen von Corona im Mittelharz, also als Beispiel gegriffen, ja, notwendig gewesen sein mag, dass die auch im Saarland gerade adäquat gewesen ist. Denn das sind ja immer freiheitseinschränkende Maßnahmen gewesen, die sozusagen die Grundrechte betroffen haben, weshalb die Eingriffstiefe nicht nur zeitlich begrenzt, sondern auch örtlich begrenzt sein muss. Also, und das war ja der Punkt mit dem, wo gilt jetzt welcher Wert, wo gilt jetzt welche Maßnahme. Das macht es unglaublich komplex. Aber es gab ja nun andere Länder, wie zum Beispiel China, die flächendeckend ganz krasse Maßnahmen gemacht haben, die in Deutschland in der Form undenkbar gewesen wären, weil sie hier auch rechtlich, also glasklar rechtlich nicht durchsetzbar gewesen wären und die hier auch niemand wollte, weil die völlig unverhältnismäßig gewesen sind. Also auf ein lokales Ausbruchsgeschehen mit einer so harten Maßnahme für die Gesamtbevölkerung, das war ja der Grund, warum es unter anderem diese kleinteilige örtliche Regelung gab. Und natürlich macht es das aber unglaublich unübersichtlich. So, also das ist, glaube ich, die Kehrseite davon. Und wie gesagt, gleichwohl glaube ich, dass wir eine klarere und auch nachvollziehbarere Regelung brauchen. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, wer trifft wann welche Entscheidungen, wer tritt wann wie zusammen, so, und wer koordiniert was wie. Das betrifft ja auch die Frage, welche Rolle haben die Parlamente und die Kontrollorgane sozusagen in dem Zusammenhang. Auch das haben wir uns intensiv angeguckt.
Im Januar, genau.
Auch das haben wir uns intensiv angeguckt und auch da war ja auch, gab es auch durchaus Unterschiede. Also Daniel Günther hat in Schleswig-Holstein zum Beispiel Ralf Stegner als Oppositionsführer zu den Kabinettssitzungen dazugeholt jede Woche, damit sozusagen die Transparenz und die, der Austausch klar geregelt gewesen ist. Das ist aber ein Einzelfall, das hat es so, also das hat es nicht flächendeckend so gegeben. Der Bundestag hat getagt, aber natürlich auch kurzfristig, weil ja kurzfristig Entscheidungen getroffen werden mussten. Also auch hier muss man sich das, glaube ich, nochmal genau angucken. Aber haben wir auch intensiv beraten. Wir haben auch sozusagen, wir hatten ja auch Bodo Ramelow da zur Frage Ministerpräsidentenkonferenz. Wie war das eigentlich und wie hat das funktioniert? Wir hatten Helge Braun da, der ja Chef des Kanzleramts war, zur Frage, wie hat die Steuerung und die Beratung stattgefunden? Also wir haben schon versucht, es uns bis, also zumindest mal bis heute, schon so breit wie möglich irgendwie anzuschauen, um nachzuvollziehen, wie haben die Entscheidungswege, ja, wie waren die Entscheidungswege, wie waren die Beratungen? Und daraus wird jetzt abzuleiten sein, und das wird ja vertieft in den einzelnen Unterarbeitsgruppen, was für Empfehlungen geben wir?
Weil da geht es ja auch grundsätzlich um die Balance von Exekutive und Legislative, und viele Bürgerinnen waren also immer vorrangig eben die, die sowieso skeptisch gegen jegliche Maßnahmen in der Corona-Pandemie waren, sind der Meinung, dass das Parlament nicht genügend gehört wurde, dass es quasi so einen Automatismus gab, in dem man quasi Wissenschaft befragt hat in Form vom Paul-Ehrlich-Institut und vom Robert-Koch-Institut. Könnte es sein, dass da Empfehlungen kommen, dass man bestimmte Dinge vielleicht nicht in der MPK zusammen mit dem Kanzleramt Runde löst, dass man zu bestimmten Dingen eben das Parlament doch befragen sollte?
Ja, so ganz stimmt aber der Eindruck nicht. Also ich war ja noch nicht Teil des Bundestages, zumindest nicht vor 21. Ich bin seit 21 im Bundestag. Also das Parlament hat immer getagt und auch die Ausschüsse haben immer getagt. Der Haushaltsausschuss hat sich intensiv mit der Freigabe der Mittel und der Hinterfragung von, also von Beschaffung über Bereitstellung von Wirtschaftshilfen bis hin zu Schutzausrüstung, Impfgeschichten und solche Sachen beschäftigt. Das hat alles immer stattgefunden. Also es gab ja keine Zeit ohne Parlament. Es haben ja sogar Wahlen stattgefunden im Jahr 2021, inklusive der Aufstellungsversammlung. Es haben auch Länderparlamentswahlen nie geplant stattgefunden. Also ganz so war es nicht. Und es ist auch nicht so, dass nur die sozusagen die staatlichen Institutionen sozusagen beraten haben, Paul-Ehrlich-Institut, Robert-Koch-Institut, sondern ja auch ein Kreis, Expertenkreise von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gab. Und zwar auch nicht nur Virologen, sondern auch breit. Also das hat Helge Braun auch nochmal ausgeführt, wie die Beratungen gewesen sind. Es gab auch in den Länderregierungen Beratungskreise in jedem Bundesland, die beraten haben, und auch breite Fachlichkeiten. Aber natürlich ist in solchen Fällen die Herausforderung, dass nicht wie in einem normalen Gesetzgebungsverfahren Wochen dazwischen liegen und Beratungen und Anhörungen und erste, zweite Lesung und dann nochmal und so, sondern dass man ja in kürzester Zeit Entscheidungen treffen muss. Und die Abwägung sozusagen, was ist eine angemessene Dauer, was ist eine angemessene Kürze, also ich glaube, dass wir uns das tatsächlich, also kann ich mir vorstellen, dass es dazu auch nochmal Empfehlungen gibt. Auch das ist Teil einer speziellen Unterarbeitsgruppe, die extra sich mit diesen ganzen staatlichen Fragen beschäftigt und auch mit der Gewaltenteilung beschäftigt. Aber ich will trotzdem dem Eindruck nur nochmal, falls der aufkommen sollte, entgegenwirken, dass es irgendwie nur noch eine Einzelentscheidungsrunde gegeben hätte, sondern es gab weiterhin alle Stränge der Gewaltenteilung, die auch weiterhin alle gearbeitet und funktioniert haben.
Ich glaube auch, dass da wirklich oftmals in der Wahrnehmung von bestimmten Kreisen in der Bevölkerung einfach ein Dissens zu den wirklichen Geschehnissen besteht und der sich, sagen wir mal, in bestimmten Bubbles einfach fortsetzt.
Ja.
Also, wo die sich ja auch wechselseitig bestätigen.
Stimmt.
Kommen wir zu einem Punkt. Sie sind auch Digitalisierungsexpertin. Die Pandemie hat ja gezeigt, dass zum Beispiel auch die Gesundheitsämter vielleicht über modernere Technik als Faxgeräte verfügen sollten. Da war am Anfang dann eben, um die Zahlen zu erheben, doch sehr viel manuell notwendig. Haben wir da was mitgenommen? Also Telemedizin ist ja zum Beispiel jetzt implementiert in der Versorgung allgemein. Also hat quasi die Pandemie bei allen Schrecklichen, die sie für die Bürgerinnen und Bürger hatte, auch positive jetzt Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung gehabt?
Also insgesamt hat diese Krise auf die Digitalisierung eine positive Wirkung gehabt. Das ist mit einer der wenigen Bereiche, wo ich sagen würde, da hat es einen unglaublichen Sprung nach vorne gegeben. Also wir sitzen hier in einem Parlament, was vorher keine hybriden Ausschusssitzungen gehabt hat, ja, also wo es keine hybriden oder digitalen Fraktionssitzungen gegeben hat, sondern alles immer in Präsenz stattfand und auch Laptops nicht flächendeckend waren und die Faxgeräte sind hier auch noch nicht so lange abgeschafft, sondern auch erst danach. Also insofern hat es, kann ich auch mal für unser eigenes Haus und Parlament sagen, auch da großen Digitalisierungsschub gegeben und ich habe wahrgenommen, auch in meiner vorherigen Verantwortung, dass da auch plötzlich Dinge digital möglich gewesen sind, die man vorher sich nicht hat vorstellen können. Bis hin zu digitalem Schulunterricht, der in Teilen, berichten uns die Lehrerinnen und Lehrer aus der Praxis, auch heute noch angewendet werden. Also es gab ja zum Beispiel im Januar und Februar diese Wochen Glatteis, wo auch über Tage in Bundesländern die Schule ausgefallen ist, die dann sozusagen wieder umgeswitcht sind auf Homeschooling. Das wäre vorher auch nicht möglich gewesen. So speziell auf dem Bereich Gesundheit und Digitalisierung. Wir machen da tatsächlich sehr große Fortschritte. Bei dem öffentlichen Gesundheitsdienst, glaube ich, könnte es auch noch besser laufen. Also das ist ja sehr, das ist natürlich unglaublich föderal organisiert an der Stelle. Und die Frage, einigen wir uns sozusagen auf ein Fachverfahren, was über alle gilt? Ich glaube, da sind wir nicht am Ende, um das mal so auszudrücken. Telemedizin ist aber gerade, also das hat auch einen unglaublichen Sprung gemacht. Das hat natürlich auch mit der Frage der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum zu tun und Erreichbarkeiten und so. Und künstliche Intelligenz sozusagen tut dann an der Stelle auch nochmal so ein bisschen das Übrige. Aber das läuft jetzt gerade ja so wie, also das läuft unabhängig von Krise ja gerade auch in einem riesengroßen Tempo weiter. Ich glaube auch der europäische Gesundheitsdatenraum, ne, der ja sozusagen kommt, beschlossen ist, so, und die elektronische Patientenakte würden auch, also je mehr sie ausgerollt werden, bei künftigen Krisenereignissen auch den im Gesundheitsbereich Tätigen helfen, diejenigen zu finden und direkt zu kontaktieren, die dann besonders betroffen oder schutzbedürftig sind. Das hat man ja in Israel gesehen zum Beispiel. Israel hat in Corona ganz anders sozusagen exakt genau herausgefunden, wen brauchen wir als erstes wo, wen müssen wir wo irgendwie schützen und so, weil die da an der Stelle schon viel weiter waren, als wir sind.
Die jungen Menschen, die Schülerinnen, die studieren, sind teilweise sehr traurig, weil ihnen ein Teil ihres normalen Schul- und Studienlebens eben genommen wurde durch die Maßnahmen. Sie hatten im April da zum
Thema... Naja, vor allem durch die Krise und die Krankheit. Nicht, weil jemand Lust auf Maßnahmen hatte, will ich nur mal sagen, ja?
Aber Sie hatten Generation Corona im April eine Sitzung, die fand nicht öffentlich statt. Können Sie uns trotzdem sagen, welche Botschaft die jungen Menschen der Kommission mitgegeben haben?
Ja, das war eine vor allen Dingen mir persönlich extrem wichtige Veranstaltung. Wir haben ein besonderes Format gemacht für Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren. Also alle die während der Corona-Zeit in der Schule gewesen sind und im Übergang Schule, Studium, Schule, Beruf, um in geschütztem Raum, in kleinen Alterskohortengruppen unter professioneller Kinder- und Jugendmoderation ohne Beteiligung von Politik. Also sie war nicht nur nicht öffentlich, sie fand auch ohne uns Politiker statt.
Ah, okay.
Sondern wirklich im geschützten Raum, in kleinen Räumen hier im Deutschen Bundestag. 150 junge Menschen aus ganz Deutschland, die wir sozusagen qualifiziert gelost haben. Wir hatten, glaube ich, 1200 Bewerbungen aus ganz Deutschland dafür, um in zwei Schritte sozusagen mit denen zu erarbeiten. Das eine war wirklich, wie ging es euch unter Corona? Was war gut, was war schlecht? Und im zweiten Schritt tatsächlich auch von gerade dieser Zielgruppe zu hören, was für Verbesserungs- und Veränderungsvorschläge hättet ihr? Was muss passieren? Die Vorschläge kann man alle im Internet sehen. Die haben wir online gestellt. Auf die Seite der Enquete-Kommission sind ganz, ganz tolle, ernstzunehmende Vorschläge der unterschiedlichen Altersgruppen dabei herausgekommen. Ich fand es herausragend, was die erarbeitet haben. Und deswegen würde ich sagen, war es eine sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltung, ganz tolles, erfolgreiches Format. Wir werden das Gleiche wiederholen mit Erwachsenen über 18-Jährigen in vier Bürgerforen, Nordost-Südwestdeutschland, die wir jetzt demnächst terminieren. Wir haben jetzt ausgewählt, wer unser sozusagen professioneller Organisationspartner dafür ist. Dafür werden wir auch 150 Menschen jeweils per Zufall aus dem Melderegister auswählen und anschreiben und fragen, ob sie Lust haben, damit zu machen. Weil, also auch ich persönlich bin der großen Überzeugung, wenn man direkt mit den Menschen ins Gespräch kommt, wir auch nochmal ein anderes Bild bekommen als aus bestimmten Blasen oder sozusagen Interessenvertretungen, weil das sozusagen pur abgesammelte Vorschläge sind. Aber war eine tolle Veranstaltung tatsächlich.
Super, das hört man immer gerne. Und sagen wir mal, Demokratie und unser parlamentarisches System ist doch manchmal lebendiger, als man es immer so stereotyp sich so vorstellt.
Ja, wir haben das aber, das will ich vielleicht an der Stelle auch sagen, mit Absicht auch nicht mit der Presse promotet und begleitet, weil das ein Schutzraum sein sollte, damit die jungen Menschen sich auch wirklich trauen können, sich zu äußern. Deswegen wollten wir auch nicht dabei sein und eben vor allem auch keine Presse, weil das ein geschützter Raum sein soll. Das ist ja unglaublich persönlich. Wir haben auch noch mit der Kinderkommission zusammen, also auch die Veranstaltung haben wir mit der Kinderkommission zusammen gemacht vom Deutschen Bundestag, haben wir noch eine zweite Veranstaltung gemacht, nämlich eine Expertenanhörung der Kinder- und Jugendverbände. Also der Bundesschülerkammer und der Sportjugend und der Verbandsjugend und so, die auch ihre Rückmeldungen dazu gegeben haben. Also wir haben schon zwei, wenn man so will, Anhörungsformate gemacht für Kinder und Jugendliche.
Perfekt. Nach der Pandemie, jetzt mit mehreren Jahren dazwischen, stellt man fest, dass manche Menschen sehr schwer immer noch erkrankt sind, Post-Covid und andere Dinge. Haben Sie da auch schon Ideen oder Dinge, die da als Empfehlung aus der Arbeit der Enquete-Kommission kommen könnten, wie man sich damit beschäftigt, was man da tun könnte?
Also da hat die Bundesregierung tatsächlich schon parallel zur Enquete-Kommission gehandelt, indem sie die Mittel für die Erforschung von gerade Long-Covid-Erkrankungen erheblich nach oben gesteigert hat in hohe Millionenbeträge, um gerade wenn auch junge Menschen nicht mehr am Leben teilnehmen können, das so schnell wie möglich und so gut wie möglich zu erforschen und auch zu versuchen, Medikamente dagegen zu entwickeln. Wir haben uns viel, also schon tatsächlich im November in einer der ersten Sitzungen mit dem Thema Langzeiterkrankungen und vulnerable Gruppen beschäftigt. Und ich kann sagen, jetzt war vor allen Dingen das gilt vor allen Dingen für vulnerable Gruppen, die solche Krisen, wären sie schon sozusagen für uns nicht eingeschränkte Menschen schwierig gewesen sind, so in unterschiedlichem Grade, aber mitunter lebensbedrohlich geworden sind. Also die haben es tatsächlich, vulnerable Gruppen haben es in diesen Krisensituationen nochmal erheblich schwerer. Und da das aber auch völlig ein vielfältiges Bild ist, wird die Empfehlung dafür tatsächlich auch nicht trivial sein, aber das beschäftigt uns intensiv in einer der Unterarbeitsgruppen. Die Langzeiterkrankung, wie gesagt, ist vor allen Dingen auch eine Forschungsfrage. Das hat die Bundesregierung und die neue Bundesregierung, auch die tragenden Fraktionen tatsächlich schon parallel auf den Weg gebracht, schon zu diesem Haushaltsjahr. Und es ist, glaube ich, auch eine gesellschaftliche Frage der Anerkennung von Long-Covid, gerade das Fatigue-Syndrom. Und ich glaube, dass wir da einen Teil beitragen können, auch zur Aufklärung dessen. Also so, das ist vielleicht das, was ich zu dem Zeitpunkt dazu sagen kann.
Der wissenschaftliche Dissens, also es gab ja verschiedene Virologen, die dann immer über verschiedene Medien quasi sich ausgetauscht haben, dass sie eigentlich sehr uneins in der Bewertung der jeweiligen Situation waren. Das wird natürlich auch Ihre Arbeit in der Enquete-Kommission prägen. Und suchen Sie da am Ende einen Konsens? Wollen Sie da also quasi einen Diskurs eröffnen, in dem am Ende im Ergebnis steht, oder wollen Sie ein Stück weit einfach die Bandbreite auch der verschiedenen Meinungen widerspiegeln?
Also wir haben ja vor allem als Aufgabe, auch Entscheidungen zu beurteilen. Und dafür ist ja ein bisschen entscheidend auch die Frage, wie sind Entscheidungen zustande gekommen und wer hat sie beraten? Unsere Aufgabe ist nicht, die einzelnen Wissenschaftler zu bewerten oder zu sagen, das war richtig, das ist eine falsche Meinung oder so. Wir können uns da nicht in den wissenschaftlichen Diskurs sozusagen einmischen oder eine wissenschaftliche Bewertung an der Stelle vornehmen. Das ist ja vor allen Dingen ein innerhalb der Wissenschaft und zum Beispiel der Leopoldina auch stattfindender Diskurs und der wissenschaftlichen Beratungsgremien. Und es gab in der Beratung der Bundesregierung durchaus unterschiedliche Positionen, die da gehört worden sind und die auch sozusagen, das muss ja, aus meiner Sicht muss das auch so sein, wo auch die unterschiedlichen Diskussionen auch wahrgenommen worden sind, um politisch dann daraus schon irgendwie eine Entscheidung abzuleiten. Was ein Thema ist, ist tatsächlich die Frage der Kommunikation und Transparenz. Also welche Entscheidungsfindung ist wie zustande gekommen, wer hat da beraten und wie werden Entscheidungen übersetzt und kommuniziert, ist schon etwas, was uns beschäftigt hat und auch noch intensiver beschäftigen wird. Da gibt es auch noch keine, also auch für mich persönlich noch keine Schlussfolgerung. Dass aber gerade in diesen Krisenzeiten, gerade wenn das öffentliche Leben zum Stillstand gekommen ist, die Menschen Informationsbedürfnisse haben, ist, glaube ich, augenfällig geworden. Und dass es auch dann klar ist, dass zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in den verschiedenen Formaten unterschiedliche Positionen auch mal darstellt oder sozusagen verschiedenen Podcasts oder wie auch immer Dinge erklärt für die Bevölkerung, ist ja auch erstmal was, was gut ist und was auch wieder vielleicht anderen Ländern oder Regierungen oder weiß ich nicht, Staatsformen sozusagen, wir dann doch voraus haben, dass wir da schon den Auftrag haben zu informieren und das Bedürfnis in der Bevölkerung und auch in der Meinungsäußerung sozusagen so ist. Und Wissenschaft muss da einfach auch den Diskurs führen können und ich glaube, dass wir sicherstellen müssen, dass der Diskurs auch nachvollziehbar stattfindet.
Sie sind in der Mitte der gegebenen Zeit für die Enquete-Kommission. Inwieweit wird da auch nochmal der Blick ins Ausland gerichtet? Also viele sagten ja zum Beispiel in Schweden oder Italien, es gab ja andere Beispiele, andere Vorgehensweisen. Es gab Team Sicherheit und es gab Team Laissez-faire und es gab es in Europa quasi an vielen Stellen. Was ist noch zu erwarten in dem kommenden Jahr? Oder Sie hatten ja schon erwähnt, dass eben auch nochmal Gruppen zusammenkommen in den einzelnen Regionen. Was ist noch
eher? Also in unserer allerersten Sitzung haben wir die Bundesländer und ihre Gremien eingeladen, weil wir sozusagen auch, das tut dem Deutschen Bundestag auch mal ganz gut, sozusagen in die Bundesländer guckt und vielleicht auch sozusagen von der föderal darunterliegenden Ebene lernt, was sie schon sozusagen für sich festgestellt haben. Das war schon ein ganz guter Einblick. In der letzten Sitzung wäre eigentlich Anders Tegnell da gewesen, den hatten wir eingeladen. Das ist ja derjenige, der in Schweden sozusagen das Krisenmanagement verantwortet hat. Der hat uns leider am selben Tag noch abgesagt, weil der dann kurzfristig verhindert gewesen ist. Das wäre aber sozusagen der Blick nach Schweden gewesen. Und ich bin jetzt gerade unsicher, ob wir in unseren Gutachten, die wir beauftragen, auch den internationalen Fokus mit drin haben. Gehe aber davon aus, auch das ist, glaube ich, sozusagen sonst auch nochmal nachlesbar, weil natürlich die Frage ist, was hat irgendwie wie gut funktioniert. Ich finde nur immer wichtig, dass man sich nochmal vor Augen führt, dass wir das jetzt ex post sozusagen gemütlich in Anführungszeichen nach Ende der Pandemie uns angucken und das was ganz anderes als wenn ich unter Unsicherheit und unter Zeitdruck Entscheidungen treffen muss und gleichwohl muss, also deshalb muss die Lessons learned daraus sein, was müssen wir für ein Setting schaffen, damit die Entscheidungen, die in einem Krisenfall getroffen werden müssen, bestmöglich stattfinden können. Das würde ich sagen, ist so unser Anspruch.
Da ist das Buzzword Resilienz fällig.
Ich habe es noch nicht gesagt, aber ja.
Deshalb bringe ich es ein. Inwieweit sind wir nach dieser Corona-Pandemie und der ja immer mehrere Jahre dauernden Maßnahmen und Auseinandersetzungen, sind wir resilienter als Gesellschaft? Ja, nein. Wo könnten wir nachschärfen? Sie wollen ja auch Empfehlungen insgesamt in einem Jahr im Juni 2027 geben.
Resilient ist im Moment ja sehr gerne genommenes Wort und ist ja schon aber auch sehr übergreifend, ja. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie resilient sind wir in Bezug auf Beschaffung von Schutzkleidung und von allem, was dazugehört, würde ich dahinter mal ein Fragezeichen machen, ob wir nicht wieder sozusagen dahin gefallen sind, wo wir vor Corona waren. Das ist, also damit haben wir uns noch nicht beschäftigt, also nicht diese Frage sozusagen, wie muss Krisen, wobei doch, also wir hatten eine Anhörung zur Frage Beschaffung und auch zur Frage Krisenvergaberecht, aber Bevorratung ist jetzt noch keine Frage gewesen. Die gehört zur Resilienz aber ja auch dazu. Also wenn wieder Logistikwege, weil keine Flugzeuge, keine Schiffe, also wenn Logistikwege wieder gekappt sind und wir aber nur vom Ausland abhängig sind, dann ist ja die Frage, wie viel Durchlauflager und Bevorratung sozusagen haben wir hier. Das, ich meine, gestern ist vom Innenminister vorgestellt worden, das Thema Bevölkerungsschutz, und auch vorgestellt worden, dass wir zusätzliche Feldbetten anschaffen werden. Das gehört ja auch zum Thema Resilienz und Beschaffung, Bevorratung dazu. Resilienz bedeutet auch, wie sind wir sozusagen von Energieversorgung und solchen Sachen, wie sind wir da aufgestellt? Also das ist ein sehr, sehr breites Wort, bis hin zur eigenen Krisenfestigkeit. Also wie resilient bin ich im Krisenfall, bin ich sozusagen in der Lage, auch Krise zu gestalten und durchzustehen. Und deswegen ist das ein, das schwebt ja sozusagen als Anforderung über allem. Und deswegen werden wir zu verschiedenen Bereichen sicherlich am Ende Empfehlungen erarbeiten. Von den staatlichen Strukturen über Informationswege, Versorgungswege, Wirtschaftsaufrechterhalten, Bildung aufrechterhalten und so. Das wird über allem tatsächlich irgendwie eine große Bedeutung haben.
Wenn wir jetzt quasi beim Bahnfest sind, was wäre für den Abschluss aus Ihrer Sicht ein Erfolg der Arbeit dieser Enquete-Kommission?
Wenn wir es schaffen, einen möglichst geeinten Abschlussbericht zu fertigen als Kommission, der eine angemessene Beurteilung der Zeit vornimmt, aber es eben auch schafft, so konkrete Vorschläge für künftige Maßnahmen wie möglich vorzuschlagen. Also, dass wir wirklich sagen können, also nicht nur nächstes Mal muss alles besser werden, sondern dass wir konkrete Dinge vorschlagen können, die dann auch noch tatsächlich umgesetzt werden rechtlich.
Frau Hoppermann, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren Einblick-Nachrichten-Podcast sowie die vertiefenden Gespräche der Einblick-Nachgefragt-Podcasts. Alles im Netz unter gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de/Einblick.